Ja, ich stehe schon wieder hier. Ich hoffe, es langweilt euch nicht eingesprungen. Also, heute geht's mal wieder um den Islam, würdet ihr jetzt vielleicht denken. Geht's aber eigentlich nicht. Aber wir haben ja gerade Ramadan. Ich habe gerade letztes Wochenende jemanden kennengelernt, der eben Ramadan hält. Ich kenne ihn schon länger. Und da geht's ja so drum, zu fasten, den Tag über. Also, ne, kein Essen, kein Trinken, kein Sex. Um Allah nahe zu sein, um Disziplin und Selbstbeherrschung zu üben, aber auch, und das fand ich eigentlich ganz spannend, um so ein Mitgefühl mit Menschen zu entwickeln, die hungern, die dursten, so ein soziales Mitgefühl zu stärken, indem ich selber eben hungere und durste, den ganzen Tag bis zum Sonnenuntergang, und der ist dieser Tage ja recht spät. Tagsüber ist es warm, in arabischen Ländern noch wärmer als hier. Und das ist eine ganz schöne Erbärung, finde ich, der Ramadan. Also schon, mich schon ein bisschen beeindruckt, auch dass sie das so machen. Also der, ne, dieser Bekannte von mir, dem hätte ich das jetzt nicht zugetraut. Der ist Arzt in Köln. Irgendwie dachte ich, der macht das vielleicht nicht. Ja, und dann dachte ich irgendwie, wie ist das eigentlich bei uns? Was nehmen wir eigentlich für Entbehrungen auf uns, für unseren christlichen Glauben? Und sind wir, sollten wir das vielleicht auch machen? Sollten wir auch so asketische Übungen machen? Wäre das vielleicht nicht besonders gut oder besonders fromm, so einen Gott gewidmeten Monat zu haben? Und ich meine, wir leben nicht in Verfolgung. Ich weiß, dass Menschen in Verfolgung enorm hohen Preis für ihren Glauben an Jesus Christus bezahlen, aber in dem eigentlichen konkreten Sinne haben wir eben keine Verfolgung hier. Und ja, ist schon ganz still geworden hier. mir ist dann relativ schnell in den Kopf gekommen: Der Gerechte wird aus Glauben leben, dieser Satz. Der Gerechte wird aus Glauben leben, steht viermal in der Bibel. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt zum vierten Mal im Hebräer: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das scheint wichtig zu sein. Und ja, habe mich gefragt, warum ist das so wichtig? Und was glauben wir eigentlich? Das Erste, was wir glauben natürlich, ist, dass Gott uns liebt, dass er für uns sorgt, dass er unser guter Hirte ist. Wir glauben, dass wir uns vor Gott verantworten, unser Leben lang, dass wir ja, vor ihm eines Tages stehen und seitdem verantworten, dass Jesus für alles bezahlt hat, was wir hier falsch gemacht haben, was einfach nicht Gottes Heiligkeit entspricht, dass Jesus für unsere Fehler bezahlt hat und gestorben ist. Wir glauben, dass er auferstanden ist und ewig lebt und wir mit ihm. Okay, das glauben wir. Wo ist das Problem, Georg? Ich glaube das alles. Gut, dann fangen wir gleich mit dem ersten an. Ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich glaube, da wird es schon direkt schwierig manchmal. Bei dem Glauben geht es in der Bibel nicht so sehr darum, das einfach nur für wahr zu halten, sondern das tatsächlich so konkret und praktisch zu glauben und sich so richtig darauf zu verlassen. Also, dass das so richtig eine Säule meines Lebens, meines Denkens, meines Handelns ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, geht mir selber so, aber sehe ich bei anderen auch so, gerade dieses Gott liebt mich. Das zu glauben, ist gar nicht so leicht durchzuhalten. Ja, also das muss stimmen. Er hat immerhin seinen Sohn für mich geopfert. Das ist ja total krass. Also der muss mich sehr doll lieben. Aber im Alltag immer wieder damit zu rechnen, dass Gott mich liebt, dass er Gedanken der Liebe und des Friedens über mein Leben hat, dass er gut für mich sorgt, dass er ein guter Hirte ist, nicht nur ein Hirte so, sondern ein guter Hirte, der mich treu versorgt, das ist gar nicht so leicht. Und natürlich ist das vielleicht schwieriger in Zeiten, wo es uns einfach schlecht geht oder wo keine Ahnung, was ich, liebe Menschen gestorben sind oder wir einfach Mangel und schlimme Sachen erleben. Aber auch in guten Zeiten ist das gar nicht so selbstverständlich zu glauben, dass Gott mich liebt, finde ich. Und ein Punkt, wo ich heute eben näher darauf eingehen möchte, wo es halt so ganz konkret wird, ob ich glaube, dass Gott mich liebt, ist halt das Thema Geben. Zu Deutsch, es geht um Geld. Und das Thema bewegt ja viele Gemüter. Ich wurde auch so im Vorfeld so ein bisschen gewarnt, ob ich wirklich zu dem Thema predigen soll oder nicht. Und ich möchte übrigens sagen, dass diese Predigt zu unserem Hauskreis auch entstanden ist. Also wenn ihr denkt, das waren jetzt gute Ideen oder Gedanken, dann sind das nicht nur meine eigenen, sondern die sind tatsächlich letzten Dienstag im Hauskreis so entwickelt. Und ja, wenn man zum Thema Geben predigt, dann kommt man ja so, will nicht sagen zwangsläufig, aber es kommt einem relativ schnell an so das Kapitel von Malachi in den Sinn. Und da ist es so, dass beim Thema Geben, glaube ich, ein Problem ist, dass wir oft das Gefühl haben, wir haben eigentlich zu wenig. Es ist eigentlich nicht genug da, um was abzugeben. Und dieses Gefühl oder dieses Problem hatten auch die Israeliten oder Juden zur Zeit ungefähr 500 vor Christus, aber wohl auch schon länger. Und damals war es so, dass die gerade aus der Verfolgung, also aus dem Exil zurückgekommen waren nach Israel und eigentlich geglaubt hatten, jetzt wird alles super und alles, ich übertreibe ein bisschen, easy going. Und so war es aber nicht. Also es war schwierig, den Tempel wieder aufzubauen. Der war auch nicht so toll wie der alte. Und es war so, dass das einfach eine zähe Zeit war und eine Zeit, wo dann auch noch Hungersnöte waren, also schlechte Ernten. Ja, und im Malachi steht, jetzt bitte die erste Folie, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Ist leider sehr klein. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Ja, das ist jetzt erstmal ein langer Text. Ich habe den bewusst, viele nehmen ja nur Vers 10, ich habe bewusst den Zusammenhang hier auch dargestellt. Ich werde den kurz durchgehen, den Text. Und zwar geht es darum, dass eben die Ordnung, das Gesetz Gottes nicht einhalten, die Israeliten. Und zwischen leben wir in einem neuen Bund. Also es geht nicht mehr darum, das Gesetz einzuhalten. Insofern hat das vielleicht begrenzt Anwendung für uns. Aber es geht darum, dass, was ich eigentlich spannend finde, ist, am Anfang ist ja Gott ziemlich wütend, wie ihr seht. Also die halten die Ordnung nicht ein. Und dann wissen sie gar nicht, warum. Und er sagt eben im Zehnten und im Hebopfer. Und sagt dann, mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich beraubt ihr weiterhin die ganze Nation. Da könnte man jetzt denken, okay, Gott ist wütend, die sind verflucht, das war's. Und der wird sie jetzt erst so richtig verfluchen und keine Ahnung, die müssen das nächste Mal ins Exil gehen. Könnte ja auch sein. Und dann gibt's aber eine Kehrtwendung in dem Text, die total spannend ist oder die man so gar nicht erwartet, wenn man den so ein paar Mal durchliest. Dann sagt Gott plötzlich, macht es doch trotzdem. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Nahrung beim Haus ist. Also es waren so die Priester, die hatten so Vorratskammern. Also die Tempelanlage hatte so eine Vorratskammer, wo halt auch Nahrung drin war. Der Priester musste von irgendwas leben. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und das ist halt so die erste Verheißung. Es ist ja so eine Aufkehr zur Umkehr. Ne? Also die haben das nicht gemacht und die sollen das jetzt machen. Und Gott sagt das erste Mal, und ich glaube auch das einzige Mal in der Bibel, prüft mich darin, ob ich euch nicht segnen werde. Und ich glaube, der sagt das bewusst, weil er wusste ja, dass die Menschen in Not hatten damals. Also die hatten nicht viel abzugeben und dachten sicher, so wie wir heute übrigens auch, es ist sowieso so wenig, wie soll ich jetzt davon auch noch irgendwie was abgeben? Das schaffe ich nicht. Und Gott sagt, ey, wenn ihr euch traut, wenn ihr euch auf dieses Abenteuer einlasst, dann wirklich den Zehnten, ne, abzugeben, dann werde ich euch reich segnen. Aber es kostet erstmal Glauben. Und wird um euretwillen den Fresser bedrohen, also ne, das waren die Heuschrecken in der Regel, dass die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, also dass die Weinstöcke, dass es nicht zu trocken ist, dass der Weinstock auch Früchte trägt. Und eure Nachbarn, also alle Nationen, das sind in dem Fall die Nachbarländer, die werden realisieren, wow, das Land Israel ist reich gesegnet, die haben genug zum Essen und zum Trinken, denen geht's gut und werden merken, dass die von Gott gesegnet sind, dass Gott sich da verherrlicht. Also das heißt, das reicht nicht nur so gerade eben für die Israeliten selber und es läuft so ganz gut, sondern es ist tatsächlich so gut, dass die Nachbarn das auch noch mitkriegen, dass es so rund bei denen läuft. Also schon eine gewaltige Verheißung. Ja. Gut, heute ist 2.500 Jahre später. Wir sind nicht unter Gesetz und das gilt für uns so, ich sage jetzt mal eingeschränkt. Es gibt ja eine Million Diskussionen zum Thema Zehnten. Ich wollte jetzt dem kein Argument hinzufügen. Also ich will nicht darüber streiten jetzt. Mein persönlicher, also ich gebe den Zehnten, ich finde das eine gute Orientierung. Für mich ist es so, ich gebe das, was Gott mir aufs Herz legt. Mein Geld gehört Gott, mein Leben gehört Gott, auch mein Geld. Und was ich zu dem Thema schwierig finde oder was manche Prediger predigen, ist, dass gib einfach den Zehnten und dein Leben wird super. Und das wollte ich heute nicht predigen. Es gibt keine Mechanik, es gibt keinen Mechanismus, es gibt keinen so, ja, du gibst den Zehnten und dann läuft alles rund. Das stimmt so nicht. Es ist eine große Verheißung, die stimmt, aber es gibt keinen Mechanismus bei Gott. Es ist immer wieder, es geht letztendlich um die Beziehung zu ihm, es geht um die Abhängigkeit von ihm. Und wenn ich mein Geld weggebe und ich kann es nicht kontrollieren, fühle ich mich abhängig. Und wenn ich dieses Glaubensabenteuer eingehe, dann bin ich in dieser Abhängigkeit zu ihm. Und darum geht es mir heute, um Glaubensabenteuer, um Abhängigkeit, darum Gottes Güte und Liebe zu erfahren und zu glauben. Es geht letztendlich um die Beziehung zu Gott am Ende des Tages. Das Geld ist für ihn Mittel zum Zweck vielleicht. Ja, wir brauchen das hier auf Erden, aber Gott steht sowieso alle Möglichkeiten offen. Aber das eigentlich Entscheidende ist unser Herz und das ist unsere Beziehung zu Gott, finde ich. Trotzdem frage ich mich natürlich, warum ist das jetzt so schwer? Was macht das so schwer, dass dieses Thema so, so emotional ist? Oder warum fällt es das manchmal schwer zu geben? Ich nehme mich da auch gar nicht aus übrigens, ne? Ich werde dann ja noch im Detail drauf eingehen. Also es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Gründe, warum uns das schwerfallen kann. Mir sind so ein paar eingefallen. Das eine ist natürlich, vielleicht haben wir einfach wenig zum Leben gerade. Ich arbeite in der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, ich weiß, wie das ist, in etwa zumindest von Hartz IV zu leben, das ist nicht viel Geld. Und die Asylanten, die ich jetzt häufiger sehe, die haben noch weniger, ne? Und man kann sich vorstellen, dass es in so einem, wenn man wenig Geld hat, dass man nicht so die Idee hat, dann noch von dem bisschen, was man hat, was abzugeben. Und dass man einfach vor allen Dingen den Mangel sieht und all das sieht, was man nicht hat und dass man genervt ist und denkt, boah, ich hätte gern mehr oder ich brauche einfach mehr und es ist einfach eng. Und dass man in so ein Mangeldenken reinkommt und sagt, das ist einfach zu wenig. Und jetzt kann ich auch nicht noch irgendwie groß den Zehnten geben, das ist einfach, oder irgendwas anderes geben, was Gott mir aufs Herz legt, das schaffe ich nicht. Das andere, wo ich mir vorstellen könnte, dass es schwierig ist, wir lesen hier von dem Segen, den Gott gibt und denkt so, ja, also jetzt spreche ich mal von mir. Also ich habe neulich mal 15 Euro auf dem Bürgersteig gefunden. Aber ansonsten, wenn ich Geld habe, dann habe ich dafür gearbeitet in der Regel, ne? Also manchmal kriegt man was geschenkt, aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen kommt das Geld von der Arbeit, ne? Und dann denke ich so, okay, also letztendlich arbeite ich halt dafür. Das ist jetzt irgendwie kein Wunder, dass ich Geld am Ende des Monats auf meinem Konto habe. Es gibt diese Wunder, ja, gar keine Frage. Aber vielleicht sind wir so in diesem Konkreten drin, in diesem, dass wir denken, okay, ich arbeite, ich bezahle, das kostet alles und am Ende bleibt das und das über oder auch nicht. Und dann ist man so in diesem Konkreten drin und sieht auch, wie das Geld vielleicht anders ausgegeben werden müsste, in der Gemeinde zum Beispiel oder sonst wo, und denkt, es ist so, dann geht es so ums Geld, es geht ums Monetäre. Man hat gar nicht mehr so diesen Blick für die Beziehung zu Gott. Und ich möchte mal den Blick so ein bisschen versuchen zu weiten oder mal ein bisschen weiter zu machen. Ein Zeugnis von Friederike und mir ist so, dass wir beide arbeiten und das ist ein großer Segen. Also ich finde, bei mir war es so, ich habe vor anderthalb Jahren, ich musste Erwachsenenpsychiatrie machen für Teil meiner Facharztausbildung und ich wollte gerne ins Alexianer gehen. Und manche wissen, dass ich da auch gelandet bin. Auf jeden Fall war es so, ich wollte dahin und die hatten gerade Einstellungsstopp. Die hatten gerade kein Geld für mich, genau genommen, ne? Die wollten mich aber gerne haben. Und irgendwie ist das dann doch, irgendwie konnte die Geschäftsführung sich dann doch dazu entschließen, mich einzustellen. Und ich war extrem dankbar, weil die Alternative hätte irgendwie gangelt oder Düren gelautet. Ich hätte ein Auto kaufen müssen, um da hinzugurken. Und vielleicht wäre es um den Zug gegangen. Aber es wäre also auf jeden Fall bedeutend komplizierter geworden. Und die Zeit im Alexianer war ein großer Segen für mich. Ich habe da wirklich ausgesprochen gerne gearbeitet. Und ich bin dankbar und ich finde, Gott hat mich toll versorgt. Und ein anderes Beispiel bei Friederike ist so, dass sie einen befristeten Arbeitsvertrag hatte bei ihrem Arbeitgeber. Und es ging darum, ob der verlängert wird oder nicht. Und sie war schwanger und er wusste das noch nicht. Wir dachten so, sagen wir es nicht. Und also man muss das nicht sagen in so einem Fall, wo der Vertrag verlängert wird. Aber irgendwie dachten wir, nee, komm, wir bleiben ehrlich und offen. Und ja, Friederike war da auch mutiger als ich. Und sie hat eben dem Arbeitgeber gesagt, nee, ich bin irgendwie schwanger. Und der wollte dann auch ihren Job degradieren. Letztendlich hat sie einen unbefristeten Vertrag gekriegt. Also unbefristet beim Architekten, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Architekt, der gerade eigentlich eher so ein bisschen schrumpft, wenn ich das so sagen darf. Und ich fand, da hat Gott uns genial versorgt. Wir haben Arbeit und das finde ich ein Riesensegen. Und Arbeit in Aachen, können zum Fahrrad zur Arbeit fahren. Ich finde, wir sind gesegnet. Und es gibt viele andere Gelegenheiten auch. Und ich glaube, dass viele hier aus der Gemeinde ähnliche Geschichten erzählen können, dass wir letztendlich keinen Mangel haben. Also ich weiß, dass das ein heißes Thema ist und dass wir schon manchmal Mangel empfinden und dass es manchmal auch eng ist. Und vielleicht denkt ihr, boah, Georg, du hast gut reden, du arbeitest als Arzt, du musst dir wohl keine Sorgen machen. Dieses Mangeldenken, darum geht es mir. Das kenne ich auch von mir selber. Es geht nicht darum, wie viel Geld ich am Ende auf dem Konto habe. Es geht darum, ob ich denke, dass ich im Mangel lebe und nichts über habe. Darum geht es mir. Woher kommt das Denken noch? Wir sind natürlich materialistisch geprägt von unserem Umfeld. Also wir wollen einfach das Beste für unser Geld rausholen. Geiz ist geil, ist ja inzwischen nicht mehr aktiv beworben, ist irgendwie überholt. Aber ich würde mal sagen, das Maximum ist geil, oder? Also versuchen schon irgendwie das Meiste rauszuholen, was geht. Also geht mir zumindest so. Ich bin so geprägt. Die Werbung ist so: Wir versuchen das Beste zu kriegen und das ist irgendwie auch ein Teil normal. Aber manchmal fehlt es dann vielleicht am finanziellen Puffer, vielleicht verschulden wir uns für Konsum und dann ist klar, dass man denkt, okay, ich habe jetzt Schulden zu begleichen, dann kann ich nicht noch einen Zehnten geben oder irgendwie spenden oder so, das funktioniert einfach nicht. Und das Letzte, was ich denke, ist halt, dass wir vielleicht manchmal auch so geizige Gedanken haben einfach. Also jetzt kommt ein bisschen peinliches Zeugnis von mir. Wie gesagt, ich gebe den Zehnten. Aber ich finde es manchmal schwierig, wenn wir hier Mittagessen haben, diese 3 Euro zu bezahlen. Bisschen lächerlich vielleicht. Manche gucken mich jetzt empört an, manche mitleidig, manche verständnisvoll, würde ich mal sagen. Also ich gebe das natürlich die 3 Euro und ich weiß inzwischen, dass das ein eigenes Budget ist, das Mittagessen-Budget. Ich glaube aber, dass ich nicht alleine bin. Also wenn wir mal Corinna fragen, ist jetzt glaube ich gerade nicht da, dann ist das schon ein Thema, diese 3 Euro zu bezahlen. Obwohl das super leckeres Essen ist und ich glaube, total günstig auch. Aber es fällt uns manchmal schwer, so freiwillig zu geben. Stimmt's? Kann mir jemand zustimmen? Nein? Ist alles easy going. Gut, alles klar. Vergessen, das passiert mir auch. Ja. Ich muss leider sagen, dass ich manchmal, ich weiß gar nicht, ob bewusst oder unbewusst, mein Portemonnaie zu Hause vergesse. Ich denke immer, ach nee, du hast ja eh schon überwiesen. Also ich habe Dauerauftrag, ne? Ist das Beste. Aber ich denke dann auch, nö, hast ja eh schon gegeben, dann brauchst, kannst du direkt zu Hause lassen und so. Falsch. Vielleicht legt mir Gott ja in dem Gottesdienst was aufs Herz. Und dann kann ich nichts geben. Ist irgendwie doof, ne? Und vielleicht will ich das auch gar nicht so heimlich. Vielleicht habe ich da auch wieder so geizige Gedanken, keine Ahnung. Das Gute ist ja, in der Vineyard muss man sich nicht als Engel auf die Bühne stellen, sondern darf sich auch mit seinen Schwächen dazu äußern. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass halt das einfach präsent ist und dass uns das nicht immer nur leicht fällt. Vielleicht gibt es manchen, die da total Freiheit haben. Das ist ja auch das Ziel der Predigt, dass wir Freiheit und Freude haben. Aber ich glaube, es ist nicht nur geschenkt, diese Freiheit in diesem Bereich. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Da gibt es eine Episode in Korinth. Paulus hatte die Korinther auf die Not der Gemeinde in Jerusalem aufmerksam gemacht. Und die Korinther waren von der Idee begeistert, dass eine große Spende für Jerusalem zu sammeln und die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Inzwischen war einige Zeit vergangen und Paulus hatte die möglicherweise berechtigte Sorge, dass diese Sparsamkeit, dass diese Begeisterung für die Spende in Jerusalem möglicherweise einer gewissen Sparsamkeit oder einem Geiz gewichen sein könnten. Und er schreibt einen Brief nach Korinth, den 2. Korinther, und schickt extra auch 2 Mitarbeiter hin, damit sie die Sammlung vorbereiten und gucken, dass das kein Reinfall wird und dass nicht am Ende eine große Enttäuschung in Jerusalem geschieht. Also man sieht, Paulus ist da auch achtsam und realistisch mit dem Thema. Und schreibt dann an die Korinther, es kommt übrigens, ich habe aus Versehen 1. Korinther geschrieben, ist der 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6 bis 8. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Kannst du dir einfach dran lassen, die Folie, ich werde jetzt zu jedem Vers was sagen. Ja, es ist dieses einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, ne? Ist auch sehr bekannt. Und es ist halt so, dass Paulus eben die daran erinnert, ja, dann das Gesetz von Saat und Ernte. Ne? Ist klar, wenn ich nur 5 Samenkörner ausbringe, dann können auch nur 5 Pflanzen wachsen mit Glück. Manche werden vielleicht noch eingehen. Wo viele Samen aufgehen, kann man auch mehr ernten. Ist logisch. Ne? Und mir geht es aber heute nicht darum in der Predigt, dass ihr sagt, also ne, ich will euch jetzt hier nicht einpeitschen, manipulieren, was auch immer. Hey, du musst noch mehr spenden. Das ist nicht mein Thema. Ich glaube, unserer Gemeinde geht's gut. Ich weiß, es könnte mehr Geld sein, aber es kann immer mehr Geld sein. Und ich will auch gerade dieses Mangeldenken nicht. Ich finde, wir sind gesegnet, und zwar von Gott. Und mir geht's heute darum, dass wir fröhlich spenden können. Es geht mir darum, dass wir eine Sensibilität auf unserem Herzen haben, dass Großzügigkeit was Tolles ist und dass Gott ein großzügiger Gott ist. Und dass wir das so genießen können, diese Großzügigkeit, und in diesem Gedenken und Gefühl von Großzügigkeit leben können. Es geht mir darum, dass wir sensible Herzen haben und Gott zu unseren Herzen reden kann und uns was aufs Herz legen kann. Und dann, dass wir uns in dieses Abenteuer reintrauen, was ich schon sagte, dieses Abenteuer zu spenden, von dem zu verschenken, was ich habe. Und sei es auch nicht viel. Und mir geht es darum, übrigens, ich sage auch nicht zurückgeben. Also mir geht es auch gar nicht darum zu sagen, oh Herr, ich habe jetzt so viel von dir empfangen. Es war jetzt echt, lief jetzt echt gut. Jetzt kriegst du auch was zurück. Es gibt da keine Mechanik für mich. Es ist so, Gott legt mir was auf Herz und ich gebe es großzügig, egal ob ich gerade viel oder wenig empfangen habe. Es geht mir mehr darum, einfach, dass wir in Beziehung zu Gott sind, dass wir ihm nahe sind, dass unsere Herzen eins sind, dass das einfach, ich will nicht sagen Liebesspiel ist, aber dass da einfach Liebe in dem Thema ist. Und nicht dieses Aufrechnen und nicht dieses, das lief jetzt rund und jetzt kann ich auch was abgeben, sondern einfach, dass da diese Freiheit und Liebe Gottes drin ist in dem Thema. Das wünsche ich mir für uns. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Es soll einfach so sein, dass man sich nicht bedrängt fühlt und dass man nicht denkt, es ist jetzt irgendwie die so und so vierte Predigt über das Thema Finanz, jetzt muss ich auch endlich mal was geben. Ich kann es nicht mehr hören, jetzt gebe ich was. Könnt ihr endlich euren Schnabel halten zu dem Thema? Darum geht's für dich. Also es geht darum, dass man denkt, oh cool, Gott, du liebst mich und ich liebe dich und das legst du mir aufs Herz und ich geb's und ich freue mich, dass du was Gutes draus machst. Darum geht's mir. Ich glaube, es ist ja... Ich rede so viel. Ja. Okay, und was dann kommt, ist auch toll. Er hat die Macht, uns mit aller seiner Gnade zu überschütten. Und und dieses, worum es in diesem Vers geht... Hier steht auch extra, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. In anderen Übersetzungen steht, damit dass ihr volle Genüge habt. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben Überfluss habt. Es geht darum, dass wir alles Notwendige haben, dass es uns einfach gut geht. Es geht nicht um Luxus. Und es geht darum halt nicht eben, also Reichtum ist nichts Schlechtes, ne? Aber das Ziel ist nicht, dass wir Milliardäre werden oder Millionäre oder so. Das Ziel ist, dass wir einfach Freiheit haben zu geben und dass es uns gut geht, dass wir an allem Genüge haben. Dass es einfach ausreicht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen ums Thema Geld. Und ich bin auch so ein kleines Luxustier, gebe ich zu. Aber das ist halt, darum geht's gar nicht. Also das ist einfach eher so, wir haben genug. Und ich merke oft manchmal, ich habe manchmal hohe Ansprüche und Gott handelt mich so ein bisschen runter und sagt, Georg, das reicht eigentlich auch für dich. Und dann ist auch noch wieder Spielraum mehr, um was zu verschenken oder zu geben. Darum geht's eigentlich. Und ich finde auf der anderen Seite auch genial, dass Gott so gut für uns sorgt, dass wir an allem Genüge haben. Also die Geschichte von Friedrich und mir war jetzt nicht, wir haben Arbeit und brauchen nicht mehr hinzugehen, weil unser Arbeitgeber uns einfach so bezahlt, sondern wir haben einfach Arbeit und das kostet Kraft. Und wir müssen da jeden Tag hin. Aber es ist, wir haben genug und es ist ein Segen und es macht uns Freude, meistens zumindest. Und der Fokus bleibt darauf, dass ich Geld habe, um Gutes zu tun, dass Gott was Gutes aus diesem Geld macht, dass seine Reich, dass seine Gerechtigkeit, dass sein Friede zunimmt. Und das ist das erste Ziel. Und gerade beim Geben jetzt in die Gemeinde, also ich weiß, dass natürlich so viel, also fast gesagt, so viel Bundestrainer, wie wir in Deutschland haben, so viel haben wir wahrscheinlich auch hier in der Gemeinde, was das Thema Finanzen anbelangt. Ich übertreibe jetzt nicht, ich will auch nicht beleidigen, ne? Aber also ich glaube schon, dass jeder seine eigenen Vorstellungen hat, wie das Geld hier am sinnvollsten investiert werden könnte. Also vielleicht viele von uns zumindest. Und darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass hier das Geld irgendwie, wie auch immer, die Leitung das für richtig hält, investiert wird und dass hier Gottes Reich entsteht. Das ist meine Meinung dazu. Ich war letzten Sonntag hier beim Nachbereiten. Wir hatten zu Hause noch Geburtstagsfeier von Naomi und waren wieder etwas spät dran, aber ich bin noch zum Nachbereiten reingekommen. Und es war mir irgendwie noch ein Anliegen. Und als ich hier war, habe ich wieder gemerkt, wie fröhlich ich hier bin, dass mir das Spaß macht, nachzubereiten, dass das irgendwie nett ist, die Glaubensgeschwister zu sehen, sehr altmodischer Ausdruck, dass hier einfach Gottes Freude ist und dass hier Gottes Frieden ist in diesen Räumen und in diesen Gottesdiensten und auch beim Nachbereiten und ja, auch beim Kloputzen. Das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber Gott ist hier. Und diese Gemeinde wächst und gedeiht, weil Gott hier ist und weil hier sein Reich entsteht. Und ja, natürlich kostet das irgendwie Geld, wenn Birgit hier nicht anderweitig arbeiten muss, sondern hier von der freien Gemeinde letztendlich bezahlt wird. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Es geht darum, dass Gottes Reich hier wächst, dass Menschen aus unserem Umfeld zu Jesus Christus finden, dass wir geheilt werden, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir so einen tollen Lobpreis haben wie heute. Ich fand das wieder total gesegnet. Mich echt berührt, der Lobpreis. Darum geht's. Und es geht gar nicht darum, wie jetzt genau jedes Cent eingesetzt wird. Das wird die Leitung schon gut machen. Es geht mir darum, dass Gottes Reich hier entsteht und dass wir mit unserem Geld dazu beitragen können. Und das finde ich total cool. Ist das nicht genial, dass wir, also mein Onkel, ne, der hat echt viel Geld gehabt, in drei verschiedene Fonds investiert, alles Geld jetzt weg, alle Fonds pleite, ne? Also ist wirklich schrecklich, er hat wirklich sein ganzes Altersvorsorge verloren, das ist nicht lustig. Und wir haben die Gelegenheit, hier Geld anzulegen und es wird einfach gut werden, weil Gott was Gutes daraus macht. Ja, zur Einleitung zurück. Wir halten keinen Ramadan und ohne, dass ich das je gemacht hätte, ich mir das auch gar nicht vorstellen, den ganzen Tag ohne trinken, ehrlich gesagt, ist das für uns eine genauso große Herausforderung oft, wirklich zu glauben, dass Gott uns liebt, dass er gut für uns sorgt, dass wir nicht allein sind mit uns selber und mit unserem auf unserer Lebensreise nicht allein sind, sondern Gott wirklich Schritt und Tritt bei uns ist und es gut mit uns meint und konkret da ist und auch beim Thema Geld. Und das ist einfach was sehr Konkretes, was uns bewegt. Und Gott möchte, dass wir unser Geld und unser Gut, was wir haben, einfach gut verwalten und das irgendwie zum Guten einsetzen und dass sein Reich damit gebaut wird und nicht zuletzt hier in der Gemeinde, auch in der Mission natürlich. Und mir geht es auch heute nicht darum, wie gesagt nochmal, dass es irgendwie darum geht, mehr zu spenden oder ja, dass ihr euch jetzt irgendwie verpflichtet fühlt und so weiter und so fort. Darum geht es gar nicht. Mir geht es halt um dieses fröhliche Geben, um diese Freiheit, um die Nähe zu Gott. Darum, dass das ein gemeinsames Abenteuer sein kann, die Kontrolle über sein Geld abzugeben und zu sagen, Gott, mach du was Gutes draus. Darum geht es mir und das ist irgendwie was Schönes. Auch wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen sentimental klinge, das ist was Cooles. Das ist nichts Anrüchiges, Spenden einzusammeln. Das ist auch nichts Peinliches. Die wollen auch nicht mein Geld. Es geht darum, dass wir Gott begegnen, auch im Thema Finanzen. Und da fließt Segen draus. Gott wird uns reich segnen. Und das klingt für die Welt vielleicht crazy, dass wir spenden und irgendwie reich gesegnet sind, aber das ist genau so. Und ich lade dich dazu ein, das heute neu zu entdecken, dass wir heute neu drüber beten, unser Herz frei machen für Gott, frei machen von all unseren Wünschen, Begierden, Vorstellungen und Gott zu uns reden lassen und Gott uns füllen lassen mit seiner Liebe. Und ich bete noch dafür. Herr Jesus, wir wollen dir nahe sein beim Thema Geld. Wir wollen echt aus Glauben gerecht sein und glauben, dass du uns liebst und dass du gut für uns sorgst. Und es fällt uns oft schwer, gerade beim Thema Geld zu glauben und Kontrolle abzugeben und loszulassen. und dir zu vertrauen. Herr, das fällt mir schwer oft. Und ich bin dir dankbar, dass du uns in unserer Schwachheit begegnest, da wo wir manchmal verzagt sind, bist du da und liebst uns und nimmst uns in deinen Arm. Und darum bete ich, Herr, dass wir das heute erleben und bete, dass du uns Freiheit schenkst und Fröhlichkeit schenkst, dass du unsere Augen aufmachst für all das Gute, was du mit unserem Geld tust, dass du uns deine Nähe erleben lässt, Herr. In deiner Nähe ist unser Glück. Amen.